Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Gast heute Vormittag ist der Schauspieler Jürgen Vogel. Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich freue mich über Ihren neuen Film, den ich schon sehen konnte, der seit ein paar Tagen in den Kinos ist. Er heißt Gnade. Wikipedia bespricht Gnade als, dass man etwas gewährt, so aus Gutmütigkeit und dass es letztlich Richtung Erlösung geht, auch so ein bisschen im religiösen Zweck und Sinn. Ich habe jetzt den Film gesehen und habe gedacht, hui, bis es zur Erlösung kommt, ist aber erstmal 90-95% Düsternis, ne?
Ja, nicht nur. Also ich würde es gar nicht so Düsternis nur beschreiben. Es ist halt ein bisschen so ein Porträt einer Ehe, also einer langen Beziehung ein bisschen. Also, und das Schöne daran ist, die versuchen ja schon am Anfang des Films, auch wenn das aussieht, als wäre die Beziehung eigentlich zu Ende, versuchen sie ja nochmal so hoffnungsvoll so einen Schritt zu machen und wandern aus. Also gehen einfach nach Norwegen und versprechen sich davon natürlich ganz naiv, dass da irgendwas sich vielleicht verändert an ihrem Zustand zueinander. Und das tritt nicht so ganz ein. Aber diese Bewegung oder dass jemand das möchte, das finde ich ja eigentlich irgendwie auch lobenswert. Also dass man nicht sofort alles die Flinte ins Korn wirft und sagt irgendwie, komm, wir probieren das. Ob das bewusst oder unbewusst ist, sei mal dahingestellt.
Und diese Auswanderei, also in den äußersten Norden Norwegens, wo es immer kalt ist, Schnee liegt und den ganzen Winter Tag und Nacht dunkel, also das ist ja auch kein zufällig gewählter Ort. Also wenn die Familie nach Süditalien ausgewandert wäre, da wäre es heiterer wahrscheinlich gewesen.
Ja, er hat halt einen Job bei dieser Gasverflüssigungsanlage als Ingenieur. Und das ist natürlich auch ein lukrativer Job. Und ich denke mal, dass er trotzdem so ein bisschen den Traum hatte, weil die Natur ist ja wirklich unglaublich schön in ihrer Brutalität dem Menschen gegenüber ist sie, aber trotzdem gibt sie einem ja auch was zurück. Also das ist schon Wahnsinn, was man dafür für Dinge sieht einfach und erlebt. Ob das jetzt das Eisfischen ist oder einfach überhaupt, wenn langsam die Sonnenwende wieder ist und die Sonne so ein bisschen erscheint in so einem Dämmerlicht oder so, das kriegst du sonst nicht geboten. Also das ist schon irgendwie ein tolles Erlebnis, finde ich. Und natürlich verspricht er sich auch so ein bisschen so ein Farmerleben, also Schafe zu haben und da richtig so aussteigen, also wirklich ganz woanders zu sein und nicht unbedingt da, wo es eben vielleicht so schön ist, warm ist oder so, so ein Ort, an dem man sich halt permanent spürt, weil man einfach friert.
Wäre das was für Sie?
Nicht unbedingt. Also für so einen Trip jetzt, wie wir es gemacht haben, da 6 Wochen zu sein, ist das auf jeden Fall toll. Da leben kann ich mir echt wirklich nicht vorstellen, obwohl es so schön ist.
Ein 6-Wochen-Trip? Ich hätte es mir länger vorgestellt, aber 6 Wochen in dieser eisigen Ödnis?
6 Wochen nur außen gedreht? Ja. Alle Außenszenen und dann sind wir nochmal ins Studio 3 Wochen und haben im Studio sozusagen die Innenszenen gedreht.
Und über die harten Dreharbeiten für Gnade im Norden Norwegens, da reden wir gleich. Der neue Film Gnade seit ein paar Tagen in den Kinos. Er spielt in einer wüstenähnlichen Eislandschaft, die trotzdem bezaubernd schön ist. Die Bilder des Films wunderschön, man möchte im Grunde gleich hinfahren. Trotzdem ist es eine düstere Geschichte, weil man denkt, oh Gott, es ist immer kalt. Wann wird's endlich mal hell? Am Anfang, als sie da ankommen mit ihrer mit ihrer Schauspieler, Auswandererfamilie, Vater, Mutter, Sohn, ist erstmal alles dunkel, alles fremd. Wie kalt war es da bei den Dreharbeiten?
Also Minimum immer minus 25 Grad.
Minimum heißt 25 und kälter.
Und kälter.
Ja.
Also das Kälteste, was wir gemessen hatten, war minus 46 Grad.
Das haben Sie auch so als Schauspieler noch nie erlebt, vermute ich mal, oder?
Noch nie. Also auf gar keinen Fall. Also
wie war das?
Ja, eisenhart. Also und da ich ja nun wirklich nicht so viele Haare habe, bin ich auch absolut auf meine Mütze angewiesen. Und es gab auch Szenen ohne Mütze und das war wirklich krass, weil nach 10 Minuten friert dir einfach alles ab. Also es ist wirklich, da geht es echt ums Überleben. Und das ist natürlich, das muss man versuchen, in den Film ein bisschen mitzunehmen. Die Menschen leben da auch so. Also die sind immer sehr hilfsbereit, haben immer irgendwie die Möglichkeit, Autos abzuschleppen, wenn da einer in den Graben rutscht oder so, was einfach mal passiert. Weil sie einfach wissen, wenn sie nicht helfen oder so, kann es auch sein, dass wenn dein Auto nicht weiterfährt, dass du erfrierst vor Ort und Stelle. Und das macht einfach schon was mit dir, weil du schon dich einfach jeden Tag wirklich spürst und das Gefühl hast, hier geht's irgendwie immer ums Überleben auch.
Was haben Sie nach den Dreharbeiten gemacht zum Aufwärmen?
nee, leider nicht, konnte ich nicht. Aber du, wenn du dann nach Deutschland gegangen bist und da waren dann mal läpperliche minus 12 Grad, da hast du gelacht. Du
das
hast
ist relativ, ne?
Ja, so eine dünne Fließjacke drüber und schon war alles okay, weißt du so. Also man gewöhnt sich merkwürdigerweise wirklich an alles, auch an die Kälte.
Haben Sie in den paar Wochen, die Sie da gedreht haben, im eisigen Winter größtenteils auch in der Dunkelheit. Zumindest kommt es im Film so rüber, dass es permanent dunkel ist. Allenfalls sieht man mal so ein bisschen Restlicht, so wie in der Dämmerung bei uns. Haben Sie nachvollziehen können, wie die Menschen da leben? Haben Sie da auch Kontakt zu den zu den Einheimischen?
Wir hatten viele Leute aus Norwegen, die uns da begleitet haben. Auch in dem Haus, an dem wir da gedreht haben. Das waren ja Norweger, die da gelebt haben. Und haben auch teilweise die kleineren Rollen gespielt und so. Also doch, es war, ja, das sind ein sehr nettes, gastfreundliches toll kochendes Volk, sage ich mal.
Wir tatsächlich?
Ja, wir sind wahnsinnig verwöhnt worden.
Mit was beispielsweise?
So Eintöpfen und so und Rentier. Man darf es ja nicht sagen, den Vegetariern, aber es hat
ich bin keiner, Sie können frei reden.
Interessant geschmeckt. Also, es war wirklich sehr, sehr lecker. Und tolle Nachspeisen und so. Also wir haben uns das schon ein bisschen verwöhnen lassen und auch selbst verwöhnt. Also es war schon, ich fand das toll. Es ist ein sehr freundliches Volk. Es feiert sehr gerne, muss man sagen. Klar, es ist halt schnell dunkel, ne? Das heißt, das ist auch eine Partystimmung, kommt schnell auf, so, denke ich mal. Also es war schon beeindruckend. Trinken, sehr trinkfest. Ich als jemand, der nicht trinkt, habe halt schnell den Wandel gesehen von extrem nüchtern zu wirklich wahnsinnig betrunken. Aber trotzdem freundlich, lustig. Interessant.
Moment, Sie haben den Wandel gesehen, mangels Übung quasi.
Nee, ich habe es gesehen, weil ich einfach nüchtern war.
Ach so.
Sonst nimmst du es halt nicht wahr.
Ach so, ich verstehe.
Sonst denkst du, du kommst in den Laden rein und so kommst du auch wieder raus und merkst den Unterschied nicht. Aber wenn du nüchtern da reingehst, dann weißt du schon, wie es vor 2 Stunden noch anders war als jetzt.
Da erübrigt sich meine Frage über Alkoholismus in dieser Dunkelheit nachvollziehbar. Ne?
Ja, es gibt viele, ich glaube, das ist schon ein hartes Leben einfach da. Ich glaube, die Selbstmordrate ist auch relativ hoch. Und der Alkoholkonsum auf jeden Fall auch. Aber das ist oft so in den nordischen Ländern und da, wo es halt sehr kalt und hart und rau ist, versuchen die Menschen irgendwie damit klarzukommen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Erzählen Sie uns, wie es kam, dass Sie quasi bei Ritchie Müller eingezogen sind, ich glaube mit 15 oder 16. Ne?
Ja, ich bin mit 15 jung ausgezogen und habe ihn auch so in der Zeit kennengelernt, weil ich gerade gedreht hatte, damals noch mit Claude-Olivier Rudolph und Nadja Brunkhorst, Uwe Fellensiek, so ein Kinofilm, mein erster Film. Und da habe ich auch Ritchie während der Dreharbeiten kennengelernt, weil der mal so zu Besuch vorbeikam, der kannte die ganzen Jungs da. Und dann irgendwann war klar, ich muss, nachdem ich von zu Hause ausgezogen war, ich muss irgendwann mal mich in Berlin anmelden wegen der Bundeswehr. Ich wollte nicht zur Bundeswehr gehen und damals war es ja noch so, dass wenn du in Berlin dich anmeldest, musst du da nicht hin.
Hat's geklappt unterm Strich?
Ja, ja, hat geklappt. Und dann bin ich mit ihm nach Berlin kurz, um mich da anzumelden in seiner Wohnung und da bin ich nie wieder weggekommen. Also im Grunde genommen bin ich halt dadurch in Berlin geblieben, weil es einfach eine fantastisch spannende Zeit war, Mitte der 80er. Und ich bei Ritchie, der hatte eine relativ große Wohnung, noch mit einer Freundin zusammen. Und ja, da hat er gesagt, du, ich habe hier noch das Zimmer, also wenn du willst, kannst du auch hier bleiben. Und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden und ja, war so eine Art Ziehvater für mich in der Zeit.
Also Ritchie Müller, heute bekannt als Tatortkommissar, der war damals um die 30, Sie also noch minderjährig.
Ja, ich habe seinen 30. Geburtstag mitgefeiert.
Und er ihren 17. wahrscheinlich. So, wie hat das gepasst? 18
auch. Ja gut, lustig, ich glaube, wir haben uns einfach von Anfang an echt gut verstanden. Für ihn war das, glaube ich, interessant, jemanden so kennenzulernen, der so jung ist und schon so, eben auch, ich habe ja auch schon ein bisschen gedreht und so, ich habe ihn auch immer sehr bewundert als Schauspieler und für mich war das natürlich super Vorbild irgendwie so und Ritchie fand es wahrscheinlich interessant, so einen jungen Schauspieler, der gerade so anfängt, man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass es schön ist, Sachen weiterzugeben oder so, das ist ja auch so ein menschliches Bedürfnis und so war es zwischen uns, so ein guter Austausch, also er hat mir viele Dinge so von sich erzählt und
auch Rollen besorgt?
Nee, Rollen besorgt nicht, aber ich konnte natürlich immer wahnsinnig viel lernen, weil die ganzen Sachen, wie Ritchie seine Rollen angelegt hat, Kostüme, wir haben uns ja auch immer so Wetten abgeschlossen, jeder, der gedreht hat, hat versucht, noch blöder auszusehen als der andere, also wir haben uns dann wirklich aus so Secondhand-Sachen, so Klamotten zusammengesucht und die Figuren so, was weiß ich, so irgendwelche Assis gespielt oder so und wir wollten einfach extrem scheiße aussehen, das wurde dann irgendwann auch so ein spaßiger Ehrgeiz von uns, dass wir uns gegenseitig immer Polaroids gezeigt haben, guck mal, wir da, aber komm, so krass hast du noch nicht ausgesehen.
Gibt's und
so.
Die heute noch, die Bilder?
Das muss man Ritchie mal fragen, ich glaube, es gibt schon noch so ein paar.
Würden Sie sie Ihren Kindern zeigen?
Ja, irgendwann schon.
Konnten Sie als Minderjähriger in Berlin schon von der Schauspielerei leben?
Nee, ich habe dann in der Küche angefangen zu arbeiten. Also Ritchie kannte die Frau, die damals das Exil hatte, das war so ein österreichisches Restaurant. Und hat mich der vorgestellt, war ich 17. Und da habe ich einen Küchenjob dann gemacht, so Kartoffelschälen und so Zeug. Und habe da so ein bisschen Geld verdient, das war gut. 3 Jahre habe ich da letztendlich gearbeitet.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit dem Schauspieler Jürgen Vogel, der bekannt wurde durch Filme wie Kleine Haie, wie Der freie Wille und durch viele andere Filme und auch Fernsehrollen. Ich glaube, ich habe in Dutzenden von Tatort und ähnlichen Krimifolgen auch mitgespielt. Mit ihrem Aussehen, das ja eher in Richtung jetzt nicht
Model geht.
Apropos Model, als Kindermodel haben Sie gearbeitet.
Man kann es kaum glauben.
Für 60 Mark am Tag.
Ja, das war viel Geld damals.
In welchem Alter?
Na, da, wo man noch Haare hat, mit 11, 10.
Und wer hat Sie da reingeschleust?
Ich hab eine Freundin gehabt, oder ein Mädchen, die ich ganz toll fand. Ich erinnere mich sogar noch an den ersten Kuss mit der, das fand sie.
Mit 11?
Ja, ich war 11, sie war 9.
Also mit 15 ausgezogen, mit 11 Kuss und so weiter, sehr früh reif.
Alles ganz früh. Und sie war Model, also sie hat Kindermodel gemacht und ihre Mutter war Fotografin und die hat dann irgendwann, als ich da mal zu Besuch war, hat so Fotos von mir gemacht und hat die dann selbstständig irgendwo hingeschickt zu so einem Casting und hat gedacht, Mensch, gib doch dem Jungen da irgendwie, der sieht doch ganz süß aus. Ich sah ein bisschen aus wie ein Mädchen, fand ich, und ja, hat es geklappt, dann wurde ich da eingeladen zum Casting. Ich wusste erstmal gar nichts davon. Und dann haben die halt diese Fotos gezeigt, wo es so klar war, okay, das hat doch die Mutter gemacht von der, ja, die hat uns das geschickt. Und von da ab habe ich als Kindermodel gearbeitet.
Sie sprechen von einer proletarischen Herkunft. Also wenn Sie sich selbst meinen, Vater Kellner, Mutter Hausfrau, einfache Verhältnisse in einem Hamburger Vorort. Mhm. Inwieweit hat Sie das so bis zum heutigen Tag geprägt? Kann man das noch irgendwie festmachen?
Ja, ich denke schon.
Aber jetzt kommt ein Tattoo zu sehen auf dem Unterarm. Halunke! Stimmt das?
Ja.
Und auf der Rückseite, also auf der Innenseite, das ist eine Fratze. Ne?
Ja, das ist eine Fratze. Das ist ein mexikanischer Skill, so ein Totenkopf, mexikanisch so ein bisschen. Ja, du, also...
Wie alt waren Sie, als Sie sich das haben stechen lassen?
Das habe ich vor 8 Wochen gestochen.
Ach so.
Aber ich will ja damit nur sagen, wie weit mich das immer noch begleitet. Also das ist ein Teil meines Ichs halt. Das ist, ich komme einfach aus eigentlich einfachem Verhältnis und ich mag das auch. Ich mag auch Menschen, die so sind. Ich habe auch einen Draht dazu, was nicht bedeutet, dass ich zu den anderen Menschen keinen Draht habe, die anders groß geworden sind. Ich habe da auch größten Respekt davor und ich weiß auch, dass man Leid auch in der Welt von Luxus erleiden kann. Also ich bin da nicht der Meinung, dass wir was Besseres sind, weil wir irgendwie Proletarier sind oder sowas, so ein Quatsch. Aber mich hat das geprägt, ich stehe dazu und ich habe vielleicht dadurch eine Nähe zu bestimmten Figuren und Rollen und wollte das auch nie... Soll man sagen, ich wollte das niemals intellektualisieren, sondern einfach versuchen, das über den Bauch so auch so zu machen, dass man diese Figuren nicht nur verurteilt, sondern auch merkt und spürt, dass es Menschen sind.
Sie haben einen einzigen Tag an der Schauspielschule verbracht und dann die Brocken hingeworfen. Stand das schon nach 10 Minuten Schauspielschule fest? Und haben Sie den einen Tag noch über sich ergehen lassen?
Ja,
oder so dann abends beim Bier vielleicht drüber nachgedacht?
Nee. Achso, Sie das war schon, nicht. Nee, aber das war eigentlich nach 10 Minuten, wie gesagt, klar. Aber ich habe dann gedacht, gut, dann machst du das jetzt nochmal mit, um so ein Gesamtbild zu haben, diesen einen Tag. Es endete mit Fechtunterricht, zwischendrin noch Phonetik. Ich wurde nur angeschissen die ganze Zeit und hab so gedacht, warte mal, Jürgen, also jetzt mal ganz kurz, deine Vorbilder irgendwie, okay, Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino und so, meinst du, die haben diesen ganzen Quatsch gemacht? Und dann habe ich auch so gedacht, gut, die haben viel von Theater da heute geredet und so, ich will gar kein Theater spielen, ich will Filmschauspieler sein. Nee, also so eine Strumpfhose und so einen Degen in der Hand will ich jetzt nicht unbedingt haben und ich will auch nicht so atmen und sprechen, wie die das davor gemacht hat, das finde ich voll albern. Und dann war irgendwie so klar, werde ich nicht schaffen, also 3 Jahre halte ich nie, werde ich durchdrehen. Wäre ich zum Punk oder so, also so allein als Gegenbewegung oder so, weil alle auch wahnsinnig betulich so erzählt haben, warum sie Schauspieler werden wollen und ich natürlich voll auf Provokation mit 17. Ich so, okay, ich will große Autos fahren, schöne Frauen haben, viel Geld verdienen und so. Das ist der Grund, warum ich Schauspieler werde.
Ja, alles geklappt?
Oder? Ja, aber ja, vielleicht war das schon eine Vorausschau.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Der neue Film Gnade, wir haben schon drüber geredet, spielt in der norwegischen Ödnis, eine Auswandererfamilie aus Deutschland. Sie sind da der Vater mit Frau und Kind da oben hin. Alles erstmal dunkel, eisig, kalt. Und der Film dauert 2 Stunden. Action ist im Grunde genommen so gut wie keine drin. Was hat Sie schauspielerisch gereizt an dem Film, ja, der im Grunde genommen eigentlich vor sich hin plätschert, trotzdem unglaublich spannend ist? Wo ist da Ihr Platz als Schauspieler?
Abenteuer, das ist ein Abenteuer. Die Geschichte dieser Familie ist auch ein Abenteuer. Die versuchen neu anzufangen, die versuchen eigentlich das Beste aus dem eigentlichen vermeintlich gescheiterten Projekt Familie wieder irgendwas Neues zu erfinden, wandern aus. Ich mag sowas ja auch. Ich gucke auch gern so Sendungen, wo Menschen versuchen, neu anzufangen. Ich weiß nicht, dass diese Neugierde... klappt es oder klappt es nicht und so. Und diese Hoffnung ist ja fast viel wichtiger als das, dass es letztendlich wirklich klappt. Wir haben ja alle diese Sehnsucht danach nochmal anzufangen. Und das fand ich bei der Geschichte auch irgendwie gut, dass die da irgendwo in so eine neue Welt gehen und mal gucken, ob wie das funktioniert. Dann meine Frau, die so ein Gutmensch ist irgendwie und ich, der eigentlich gar nicht gut ist irgendwie letztendlich, also kein guter Ehemann ist am Anfang auch. Und was mich wirklich gereizt hat, war, dass denen halt ein Schicksal passiert oder etwas Schicksalhaftes passiert und das plötzlich alles auf den Kopf gestellt wird.
Also die Filmfrau fährt nachts versehentlich ein Mädchen tot und ja, muss mit den Folgen umgehen, mit den Gewissensfolgen.
Ja, und dann passiert eben etwas völlig Unerwartetes im Grunde genommen. Also es gibt eine Verschiebung der Charaktere, es gibt auch eine Verschiebung der Sympathie wahrscheinlich, so dass man plötzlich darüber nachdenkt, der ist ja gar nicht so blöd, egoistisch, dieser Typ und so. Also plötzlich kriegt es so eine Wendung und es wird dieses Schicksal wird plötzlich zu einer Art Chance für diese beiden. Es ist, hört sich makaber an, aber es ist letztendlich so. Und am Schluss eröffnet der Film einem auch noch so eine Perspektive von Hoffnung, dass es vielleicht noch einen anderen Weg geht, damit umzugehen, der nicht unbedingt in so einer Tragödie enden muss. Und das finde ich auch. Ich finde, der Film hinterlässt einen mit so einem eigentlich, mit so einer positiven Hoffnung. Und das finde ich, das hätte ich nicht erwartet.
Man kann nicht wirklich von Happy End reden.
Nein, das ist kein, Happy End ist ja auch immer so etwas sehr Konstruiertes.
Alles wird gut, weißt du, aber Hollywood.
Darum geht's gar nicht, sondern ich meine, das grundsätzliche Gefühl, wenn man diesen Film sieht, am Ende des Films hat man etwas, was man wahrscheinlich nicht erwartet hat, ein eigentlich eher, hoffnungsvolleres Gefühl im Umgang mit Dingen, so. Also ich finde, es eröffnet einem so eine Möglichkeit, so eine Chance.
Als Sie das erste Mal das Drehbuch in der Hand hielten in Deutschland, war Ihnen klar, was letztendlich dabei rauskommt? Oder war da noch viel Sprung ins kalte Wasser, also buchstäblich gesehen?
Ja, man hofft ja immer, dass man, wenn man ein Buch liest, nicht alles weiß. Also ich hoffe schon immer sehr, dass man während der Arbeit noch Dinge erfährt, von denen man eigentlich nicht wusste, dass sie passieren werden. So. Und das ist auch schön. Das ist ja auch so ein Prozess, der spannend ist. Sonst wäre das auch alles sehr kalkuliert. So. Das ist es nicht. Man liest ein Buch, man findet die Figuren spannend, man findet die Konstruktion oder die Geschichte spannend. Es berührt einen irgendwie und dann versucht man, das einfach noch zu toppen. Also man versucht es so zum Leben zu erwecken, dass vielleicht noch Dinge passieren, die einen noch überraschen sogar. Also darüber hinausgehen zwischen dem, was da steht und dem, was wir schaffen. So. Also dass das so ein bisschen was Magisches auch hat. Und das hatte das auf jeden Fall. Also die ganze Atmosphäre während der Dreharbeiten haben uns auch wahnsinnig geholfen und auch die Zeit, dass es für uns ein Abenteuer war, am Schluss eigentlich wahrscheinlich das Beste aus dem zu machen, was wir als Vorlage hatten.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben gerade schon mal einen Teil Ihrer Tattoos gesehen, von denen es, glaube ich, mehrere gibt. Da war der Halunke zu sehen und diese Totenkopf?
Totenkopf, mexikanischer Totenkopf.
Ja, also der ist 8 Wochen alt, haben Sie gesagt.
Genau,
ist nicht so und alt. Der Halunke-Schriftzug?
Auch so. Das habe ich 2 Wochen später gemacht. Als dieses eine verhandelt war, haben wir dann da vorne angefangen.
Und das über der Schulter, das Riesentattoo?
Das ist schon über 20 Jahre alt. Mhm. Das habe ich in New York damals gemacht. Irgendwie, da war ich.
Was stellt das
Anfang
da?
20, ein Drachen.
Okay. Also
ein chinesischer oder asiatischer Drachen.
Kommt es oft vor, dass Sie das verstecken müssen bei Dreharbeiten?
Nee, nur so historische Sachen ist es nicht so günstig. Es wäre dann so, als hätte ich eine Zeitreise gemacht. Eigentlich, man muss sagen, so zu 80% meiner Figuren passt das eigentlich. Und wenn nicht, mache ich es passend. Also
im Schluss. Kann man es komplett überschminken beispielsweise?
Du kannst es schminken. Hm? Ich schaffe sozusagen Arbeitsplätze während der Dreharbeiten dadurch, weil Maskenbildner auf jeden Fall kommen müssen, die das auch können und so. Also werden Spezialisten gefordert. Und somit hat es auch was Positives. Es muss ja da ich schon tätowiert bin, muss sowieso, wenn jemand das möchte. Auf der anderen Seite habe ich mir auch irgendwann gesagt, ich werde jetzt 45 im April. Ich muss jetzt nicht immer nackt sein, ja. Also ich finde, wenn das jemand möchte, dann muss er auch damit leben, dass ich tätowiert bin. Und so kann ich halt auch immer sagen, muss ja nicht sein, ich bin noch voll zugehackt und so. Also, dann lass mal Hemd an. Aber wenn es historisch ist, dann muss man es halt überschminken, es ist so.
Einstichstellen haben Sie auch Dutzende durch eine Knochenmarkspende, die Sie vor Jahren mal Ihrer Schwester gegeben haben. Mhm. Erfolgreich?
Ja.
Sie hat Ihre Krebserkrankung überstanden. Inwieweit legen Sie Ihre Prominenz in die sinnvolle Geschichte, Knochenmarkspende und auch Organspende?
Ja, das war ja so letztendlich, dass das für mich also zumindest mal der erste Berührungspunkt war zum Thema Organspende oder überhaupt auch Blutspende oder Knochenmarkspende. Dann habe ich halt damals Claudia kennengelernt, Kotta, die den Verein Junge Helden gegründet hatte und die hatte mich halt gefragt, ob ich da nicht mitmachen will. Da es diesen Bezug schon gab und ich auch diesen ganzen Weg von Claudia einfach begleitet habe, bis hin zur Lungentransplantation, also wie eben vorher und dann auch danach eben noch, sie ist ja letztes Jahr gestorben, mit 30 dann letztendlich, und also sie hat noch lange, oder was heißt lange, verhältnismäßig lange dann gelebt.
Also ist nicht ihre Schwester, sondern?
Nee, das war dann eine Freundin sozusagen, okay. die ich kennengelernt hatte in Berlin. War klar, das machen wir jetzt, wir machen da was und so. Und es gibt ja auch da jetzt momentan immer noch großen Bedarf an Aufklärung und
Gesprächen. Die Diskussion ist groß jetzt durch diese Professoren-Fehlleistungen. Geht das in die falsche Richtung aus Ihrer Sicht?
Naja, sie sind, das
also
sind
zwei Organe ganz, möglicherweise bevorzugt vergeben wurden an Leute, die noch nicht dran waren auf der Warteliste.
Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Also das Thema Organspende wird damit nicht in Frage gestellt. Also dass wir sozusagen bereit sind zu sagen, dass wenn es einfach keine Möglichkeit mehr gibt und bevor diese Organe begraben werden mit dem Rest dessen, was noch übrig ist von den Menschen, bevor das passiert und ich noch Leben weitergeben kann, dann ist das eine gute Sache. Die andere Sache ist ja die, dass da jemand vielleicht andere bevorzugt hat. Das stellt aber nicht in Frage, dass er den Menschen trotzdem auch das Leben gerettet hat mit den Organen. Also die Diskussion muss die Politik oder wer auch immer führen. Dass das aber das Thema Organspende oder die Bereitschaft zur Organspende in Frage stellt, das ist Quatsch. Das, da reden auch nur Politiker oder Leute aus der, sagen wir, die keine Ahnung haben. Weißt du, so die dann eben sagen, ja, aber das stellt ja auch so in Frage. Und die Bereitschaft, ich finde, das sollte man einfach gar nicht in Zusammenhang bringen. Weil ich glaube, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die prinzipiell dazu bereit sind, Organe zu spenden. Das muss natürlich astrein ablaufen, auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht so, dass da irgendjemand, der eigentlich, wie soll man sagen, dem irgendwelche Organe entnommen wurden, der das nicht wollte oder so, oder der noch gelebt hat. Wenn das passiert wäre, dann hätten wir jetzt ein Problem mit diesem Thema Organspende.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Kleine Haie, habe ich vorhin schon angesprochen, war der Durchbruch 1992. Es gab für den freien Willen, also für den Film Der freie Wille, gab es den Bayerischen Filmpreis. Das war, glaube ich, 2006.
Nee, für den freien Willen gab es den Silbernen Bären auf der Berlinale.
Ja, okay.
Gab es den Tribeca, den Darstellerpreis auf dem Filmfestival, was der Robert De Niro damals gegründet hat, so ein Independent-Filmfestival.
Wie komme ich auf den Bayerischen Filmpreis? Gab es nicht für was anderes?
Ich habe drei Bayerische Filmpreise.
Ja, immerhin, dann habe ich mich wahrscheinlich in der Zeile vertan.
Ja, das kann sein. So. Aber nicht für Kleine Hai habe ich einen Bayerischen Filmpreis gekriegt.
Mhm, dann habe ich mir in der Zeile vertan.
Für den freien Willen nicht.
Wie wichtig sind so Preise?
Ja, wichtig ist relativ. Also sie sind natürlich total nett. Es ist immer so eine Schmeichelei oder so. Aber es ist nicht entscheidend. Ich kenne ganz viele tolle Schauspieler. Richie Müller ist ein Beispiel dafür. Richie ist ein ganz, ganz hervorragender, großer Schauspieler, der jetzt das erste Mal in seinem Leben einen Filmpreis gekriegt hat, nämlich den Bundesfilmpreis, die Lola. Und das hat ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre Richie jetzt dabei ist. Das sind ja über 30 Jahre, 35, keine Ahnung. Und sein erster Preis ist insofern, ist aber ein ganz großartiger Schauspieler. Das heißt, es sagt nichts über die Qualität des Schauspielers aus, also finde ich. Ich habe ja mal irgendwann gesagt, dass ich eine Zeit lang diese Preise gekriegt habe, stellvertretend für das schlechte Gewissen der Gesellschaft gegenüber den Rollen, die ich habe. Also als Wiedergutmachung an die Schicksale, die ich da spiele.
Zum Beispiel im Film Der freie Wille, da spielen Sie einen rückfälligen
Vergewaltiger.
Ganz klar. Eine krankhafte Person. Jetzt mal kurz zusammengefasst. Also jetzt das Gegenteil eines Sympathieträgers. Gleichzeitig hatten Sie zum Beispiel bei Kein Ohrhasen mit Til Schweiger einen Auftritt in der Rolle des Jürgen Vogel, haben Sie sich selbst gespielt und die Kritiker haben sich überschlagen im Lob, brüllkomisch. Also da sind ja mehr als zwei Seiten drin in der Person Jürgen Vogel.
Ja, na, das sowieso. Also das ist ja auch unser Job. Also das ist ja auch das Schöne an dem Job, dass du einfach alles machen kannst, im Grunde genommen. Wenn du dir Mühe gibst und das gut machst, dann kannst du, theoretisch gibt es keine Grenzen. Also ich lasse mir da auch keine Grenzen setzen. Also wenn ich Bock habe, Schillerstraße zu machen, mache ich Schillerstraße. Und wenn ich Lust habe, eine Komödie zu machen und ich die gut finde oder die Szene zumindest gut finde, dann spiele ich das auch. Und wenn ich Lust habe, was Ernstes zu machen, und das habe ich auf jeden Fall, das ist der Grund, warum ich Schauspieler geworden bin. Ich wollte Menschen berühren. Und mich haben Sachen berührt damals, als ich angefangen habe, Filme berührt, die waren keine Komödien. Da komme ich eigentlich her aus dieser Art des Filmemachens oder dessen, was mich begeistert. Sowas möchte ich auch tun, aber das heißt nicht, dass ich das anderen nicht auch möchte. Und das Schöne am Schauspiel ist, du bist ja wie so ein Gaukler, du kannst ja alles machen irgendwie so. Das ist auch toll.
Sie haben unglaublich markante Zähne.
Ja, das stimmt.
Also wenn man das künstlich hinkriegen will, muss man, glaube ich, fünfstellig investieren.
Da musst du ziemlich schleifen lassen, glaube ich.
Ja. Das ist aber alles echt, ne?
Ja, das ist echt auf jeden Fall. Also welcher Idiot lässt sich auch die Zähne so machen? Ja,
keine Ahnung. Also ich habe mehrere Leute getroffen, denen ich gesagt habe, ich habe Jürgen Vogel als Gast in Leute. Haben viele gesagt, ach ja, das ist der mit den auffälligen Zähnen.
Ja, das ist ein Markenzeichen. Also
haben Sie das geererbt von Ihren Eltern oder weitervererbt an die nächste Generation?
Das weiß ich noch nicht so. Also bei den Mädels und so hat es jetzt gut funktioniert bis jetzt. Mein Kleiner jetzt, der ist 3, der hat schon verräterische Milchzähne. Also da sieht auch schon alles so ein bisschen so aus, es könnte in meine Richtung gehen.
Wäre ja passend, wenn der Junge es riecht.
Als Junge finde ich auch nicht ganz so schlimm. Genau, also die Mädels haben echt tolle Zähne. zum Glück bin ich auch echt froh und alle anderen auch in meiner Familie sehr, sehr froh. Aber ja, das habe ich irgendwie so gehabt. Ich habe aber mal Fotos gesehen von meiner Mutter und ich vermute, das sah auch schon ein bisschen so aus. Also die haben aber früher ja ratzfatz dritte Zähne bekommen, ne? Das ging ja Schlag auf Schlag. Wenn da irgendwas nicht in Ordnung war, das war irgendwie Mode zu der Zeit der 50er, 60er Jahre. Dann hast du ratzfatz, hattest du eine Beißleiste drin.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben, Herr Vogel, gesagt, Theater ist nichts für mich, wollten lieber immer Filme drehen, haben aber trotzdem hoch erfolgreich gut 2 Jahre in der Sendung Schillerstraße mitgewirkt, also da Improvisationstheater gemacht, wo halt noch nicht mal geprobt wird. Ja, also doch Theater.
Das ist der feine Unterschied. Ich glaube, das hätte ich auch gar nicht gekonnt. Also für mich ist diese Sache mit dem ewig Proben und immer wiederholen und so, das ist in meiner Vorstellung schon echt schwierig. Ich mag auch nicht so gerne wiederholen. Also für mich sind so Sachen manchmal auch so, die passieren halt, weil sie gerade so passieren. Auch beim Dreh versucht man das so locker und frei wie möglich zu halten, dass es nicht aufgesagt klingt, dass du auch den Text nicht hundertprozentig kannst, dass du immer noch so ein bisschen suchen musst und so. Also, dass du dich in so eine Atmosphäre begibst, die irgendwie noch ein Stückchen von dieser Echtheit hat und so. Und das liebe ich einfach. Und bei diesem Impro-Ding war das halt so, da hatte ich keine Ahnung, was passiert. Hast jemand, der sagt dir was im Ohr, was du machen sollst, und du machst es halt. Eine Riesenbefreiung und hat totalen Spaß gemacht. Also 2 Jahre lang wirklich großen Spaß gehabt mit dieser Sendung. Finde ich.
Man liest, sie seien ein ganz schlechter Fahrer, also in Bezug auf die Beifahrer, die ein bisschen leiden müssen. Oder umgekehrt.
Nee.
Stimmt nicht?
Ich bin schlechter Beifahrer.
Nee, ich habe gehört, sie stellen ganz strenge Regeln auf, wer als Beifahrer mitfährt, darf dies und jenes nicht machen.
Echt?
Stimmt nicht. Wieder falsch.
Hat Ritchie erzählt wahrscheinlich.
Weiß ich nicht.
Richie, das machst du! Nee, ich kann das nicht sagen, aber das ist ja oft so, ne? Männer behaupten immer Sachen, die nicht stimmen. Nein, ich muss eins verbiete ich, und das machen ja Frauen vorwiegend einfach so, die machen immer diesen kleinen Lüftungsschacht an der Seite zu. Das kennt jeder Mann.
Ja, in der Tat.
Und zwar auf ihrer Seite.
Genau.
Das bedeutet für dich, wenn du Depp alleine Auto fährst und es fängt an zu regnen, dann ist immer diese scheiß Fensterseite beschlagen, weil Madame, und zwar Madame so, hast du die Klima an? Ja, Schatz. Mir zieht das aber so. Ja, ich mach's ein bisschen runter. Nee, ich hab schon zugemacht. Und denkst, okay, ich sage jetzt auch nichts mehr. Aber du weißt, du wirst nächstes Mal, wenn es regnet, so fahren, deinen Arm so strecken und versuchst währenddessen rüberzugreifen und diesen blöden Lüftungsschacht wieder aufzumachen, damit dieses blöde Beschlagen aufhört. Und die zweite Sache, die immer passiert, mag ich auch nicht.
Ja,
eine Sache noch. Ich weiß nicht, ob du diese Bewegung kennst. Also ich mache jetzt gerade nach,
wie eine Frau das sieht jetzt aus wie Rapunzel, macht sich das Haar herunter.
Sitzt beim Autofahren und macht so.
Ja.
Und was macht sie dann?
Die Haare vielleicht.
Sie macht so und so. Und guckt gar nicht dabei und lässt
also
die Haare
fallen. Das war jetzt rechts, also dann fallen die Schuppen, fallen dann Richtung Gangschaltung oder wie?
Die Haare, die sie in der Hand dann hat von diesem ewigen Gezuppel.
Die lässt sie in die Richtung die Gangschaltung fallen?
Nicht Gangschaltung, guck mal, sie sitzt ja als Beifahrerin, das heißt, was ist hier? Die Tür und da unten ist der Teppich.
Ja.
So. Heißt, wir, Horste, am Wochenende mit dem Sauger, einer, der aber schon so voll ist, dass er kaum saugt, versuchen diese langen Loden, irgendwie von diesem blöden, klebenden Teppich.
Also, wobei, da sagen die Frauen jetzt zu Recht, wir Männer putzen ja nur das Auto.
Genau, und ich verbiete Haare zuppeln im Auto und die Lüftung zumachen.
Sagen Sie es noch ganz schnell, welche nächsten Filmpläne gibt's?
Wenn ich jetzt abgedreht habe, habe ich jetzt erstmal zum Glück frei. Also ich drehe noch gerade Hotel Adlon und so eine Lenz-Verfilmung für ZDF, beides. Und ich bin schon mit Matthias wieder so ein bisschen mal baldobern, was wir so als nächstes machen.
Das ist auch der Regisseur von
Gnade.
Der habe ich mit Nachnamen nochmal.
Matthias Glasner.
Glasner, genau.
Und als nächstes, es gibt ein paar Angebote für nächstes Jahr, aber da die noch nicht hundertprozentig sicher sind.
Reden wir nicht drüber.
Genau.
Dankeschön für den Leutebesuch. Sage ich etwas weg vom Mikrofon, denn es ist am Schluss Geschenkezeit, auch für Jürgen Vogel.
Oh, dankeschön.
Nee, nicht vorher schon danke.
Habe ich aber auch echt verdient.
Finde ich auch.
Absolut. Aber ich finde die Geste schon toll.
Tapfer. Ein wunderbares Buch.
Ein Buch, ich lese so gern.
Ehrlich? Liest du wirklich gern? Ich schaue raus.
Aber ist
Richtung
egal.
Agentin. Dann vielleicht zum Weiterverschenken. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Ein zauberhaftes Buch.
Okay,
dann werde
ich lesen. Ich lese doch.
Es ist zauberhaft. Es handelt von einem 100-Jährigen, der aus dem Altenheim flieht. Und da wird seine Geschichte erzählt, wo er allerlei absurdeste Dinge erlebt. Sie werden es hoffentlich nicht weglegen wollen.
Nein.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Viel Spaß mit dem Buch. Und Jürgen Vogel, ich wünsche viel Spaß. Nicht viel Spaß, ich wünsche viel Erfolg für den Film Ich komme irgendwie mal schlecht drauf, Gnade. Wie er heißt. Gnade. Ich weiß gar nicht, warum, weil er so kurz ist. Also
weil
Gnade
so schwer fällt,
soll bitte lange und gut laufen. Danke, dass Sie da waren bei Leute. Ist der Preis noch dran?
Ja, aber ist nicht schlimm.
Oh Gott, ich finde es schön. Wie peinlich.
Nein.
Danke, dass Sie da waren.
Was geleistet.
Alles Gute.